Es dauerte eine Weile, bis Thorin die Zwerge so weit zur Ruhe bringen konnte, dass sie dem Raben weiter zuhörten. Nachdem er ihnen ausführlich von dem Kampf mit dem Drachen berichtet hatte, fuhr er fort: »So viel der erfreulichen Nachrichten, Thorin Eichenschild. Du kannst unbesorgt in deine Hallen zurückkehren. Der ganze Schatz ist dein, einstweilen. Doch nicht nur die Vögel werden sich nun hier sammeln. Die Nachricht vom Tod des Schatzhüters ist weit übers Land getragen worden, und Troers sagenhafter Reichtum ist unvergessen. Viele sind bestrebt, sich einen Teil der Beute zu sichern. Schon ist ein Heer der Elben unterwegs, und die Aasvögel ziehen mit ihnen, die auf Gemetzel hoffen. Am See murren die Menschen, an ihrem Elend seien die Zwerge schuld. Viele von ihnen sind umgekommen, und seit Smaug ihre Stadt zerstört hat, haben sie kein Obdach. Auch sie gedenken, sich aus deinem Schatz zu entschädigen, ob du nun tot oder lebendig bist. Du musst nach eigenem Ratschluss entscheiden, was du tun willst. Doch 13 sind nur ein kleiner Rest von Durins großem Volk, das einst hier wohnte und nun weit verstreut ist. Wenn du meinen Rat hören willst, so traue nicht dem Bürgermeister der Seemenschen, sondern dem Bogenschützen, der den Drachen getötet hat, Bart aus dem Stamm von Tal und aus Gerions Geschlecht, ein grimmiger, aber gerechter Mann. Wir hätten gern wieder Frieden zwischen Zwergen, Menschen und Elben nach der langen Zeit der Verwüstung. Aber es kann dich viel Gold kosten. Ich habe gesprochen.
Thorin konnte mit seinem Zorn nicht mehr an sich halten. »Wir danken dir, Roak Karksohn. Du und dein Volk, ihr sollt nicht vergessen werden. Aber kein Stück von unserem Gold soll Dieben oder Räubern in die Hände fallen, solange wir leben. Wenn du uns weiter zu Dank verpflichten willst, dann bring uns Nachricht von allen, die näher kommen. Auch bitte ich dich, wenn manche von euch noch jung sind und starke Flügel haben, sie als Boten zu unseren Verwandten in die Gebirge des Nordens zu entsenden, nach Westen wie nach Osten, und ihnen unsere Notlage zu melden. Vor allem aber fliegt zu meinem Vetter Dain in den Eisenbergen, denn er hat viele gut gerüstete Krieger und wohnt am nächsten. Er soll sich beeilen.«
»Ich heiße diesen Entschluss weder gut noch schlecht«, krächzte Roak. »Aber ich tue, was ich kann.«
Dann flog er langsam davon.
»Zurück nun zum Berg«, rief Thorin, »wir haben nicht viel Zeit.«
»Und nicht viel zu beißen«, rief Bilbo, der wie immer in solchen Dingen an das Nächstliegende dachte. Jedenfalls war er der Meinung, dass mit dem Tod des Drachen das Abenteuer nun eigentlich vorüber sei. Ein schwerer Irrtum. Und er hätte viel von seinem Gewinnanteil dafür gegeben, wenn diese Streitigkeiten friedlich beigelegt werden könnten.
»Zurück zum Berg«,
riefen die Zwerge, als hätten sie seinen Einwand gar nicht gehört. Also musste er sich ihnen anschließen. Weil ihr von manchen, das vorangegangen war, schon gehört habt, wisst ihr, dass die Zwerge noch ein paar Tage Zeit hatten. Sie erkundeten die Höhlen noch einmal gründlich und stellten fest, dass, wie zu erwarten, nur das Vordertor offen geblieben war. Alle anderen Tore, abgesehen von der kleinen Geheimtür, hatte Smaug schon vor langer Zeit zerstört und versperrt, so dass keine Spur mehr von ihnen zu sehen war. Also begannen sie nun mit allen Kräften, den Haupteingang zu befestigen und einen neuen Weg anzulegen, der von dort ins Tal führte. Werkzeuge, wie sie die alten Bergleute, Steinbrecher und Maurer benutzt hatten, fanden sich in Hülle und Fülle. Und in solchen Arbeiten waren die Zwerge noch immer sehr tüchtig. Währenddessen brachten die Raben ihnen ständig neue Nachrichten. So erfuhren sie, dass der Elbenkönig erst einmal zum See hingezogen war, was ihnen eine Atempause gewährte. Und besser noch, sie hörten, dass 3 ihrer Ponys dem Drachen entkommen waren und nun an den Ufern des Island umherschweiften, nicht weit von ihrem dort zurückgelassenen Vorratslager. Darum wurden Fili und Kili unter der Führung eines Raben ausgeschickt, die Ponys zu suchen und so viel wie möglich von den Vorräten mitzubringen, während die anderen die Arbeiten fortsetzten. Sie blieben 4 Tage fort. Und in dieser Zeit kam Nachricht, dass die vereinten Heere der Seemenschen und der Elben nun zum Berg heraneilten. Inzwischen waren die Aussichten für die Zwerge besser geworden. Sie hatten nun Nahrung, die zur Not einige Wochen reichen konnte, allerdings hauptsächlich Kram, das sie alle satt hatten, das aber immer noch besser war als gar nichts. Außerdem hatten sie das Tor in voller Breite mit einer sehr dicken und hohen Mauer, wenn auch nur aus trocken übereinander gelegten Quadersteinen versperrt. In der Mauer waren Löcher, durch die sie sehen oder schießen konnten, aber kein Eingang. Hinein oder hinaus stiegen sie mit Leitern, und Sachen wurden an Seilen hochgehievt. Unter der neuen Mauer ließen sie das Quellwasser durch einen kleinen, niedrigen Bogen hinausfließen, doch gleich beim Eingang hatten sie das schmale Flussbett so eingeebnet, dass sich ein breiter Teich von der Bergwand bis zu dem Wasserfall hin erstreckte, über den der Fluss nach Tal hinabfloss. Ans Tor gelangte man, ohne zu schwimmen, nur über einen schmalen Sims, der sich, von der Mauer aus gesehen, auf der rechten Seite an der Felswand entlang zog. Die Ponys hatten sie nur bis an die Treppe über der alten Brücke gebracht, sie dort abgeladen und reiterlos zu ihren Besitzern im Süden zurückgeschickt.